Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, herzlichen guten Morgen auch von mir. Wir freuen uns, dass wir heute Morgen Pfarrer Uwe Holmer als unseren Gast hier in der CC begrüßen dürfen. Wie ihr ja schon auf dem Flyer, ja, könnt ihr ruhig mal klatschen. Wie ihr ja schon auf dem Flyer gelesen habt, hat Herr Holmer einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt als der Mann, bei dem Honecker wohnte. Und so lautet auch der Titel von seiner Biografie. Heute soll es aber nicht nur um Honecker und um die DDR gehen. Wenn man das Buch liest, dann wird einem schnell auf ziemlich beeindruckende Weise klar, wie konsequent Herr Holmer auch unter schwierigen Umständen seinen Weg mit Jesus gegangen ist. Und zwar auch dann, wenn ihm manchmal echt der Wind entgegengeblasen ist. Und ja, deshalb haben wir ihn heute für euch eingeladen. Pfarrer Holmer hat mit seinen über 80 Jahren natürlich schon so einiges erlebt. Aufgewachsen ist er in Wismar in Mecklenburg als erstes Kind einer später siebenköpfigen Familie. Als Jugendlicher wurde er mit dem Nationalsozialismus konfrontiert und nach Kriegsende erlebte er dann bald die Realität des erstarkenden Sozialismus während seines Theologiestudiums in Rostock. Obwohl seine Eltern und seine Geschwister in den Westen ausgewandert sind, entschied er sich bewusst für den Missionsdienst in der DDR und war nach seinem Studium dann 12 Jahre Landespfarrer in Loisow in Mecklenburg. Und danach leitete er 16 Jahre lang die Bibelschule Falkenberg. Bis zum Ruhestand, das war 1991, war er Leiter und Bürgermeister der Hoffnungsthaler Anstalten Lobetal. Und im Ruhestand kehrte er dann nach Mecklenburg zurück und verwaltete dort die Reha-Klinik für Suchtkranke in Serran. Also ihr seht, ein bewegtes Leben, und auf einige Stationen seines Lebens wollen wir jetzt im Interview kurze Schlaglichter werfen.
Ja, wir haben heute ein Buch geschrieben, das heißt Der Mann, bei dem Honecker wohnte. Und wir werden heute dieses Buch in ungefähr 30 Minuten Interview nicht komplett durchbekommen. Da steht vieles Interessantes drin, vieles, wie damals die Zeit von Herrn Holmer in der DDR war. Deswegen möchte ich euch allen dieses Buch sehr herzlich anempfehlen. Es gibt es draußen in ausreichender Stückzahl. Nachher geht die liebe Frau Christine, wenn man ihren Mann begleitet, am Büchertisch draußen und verkauft das Buch. Ich möchte euch anraten, das nicht nur deswegen zu kaufen, weil es ein tolles Buch ist. Ich habe selber gelesen, wir haben uns gelesen, wir sind ganz begeistert davon. Sondern auch deswegen, weil der Erlös von dem Verkauf heute der Suchtarbeit in Mecklenburg, die Herr Holmer mitbetreibt, zugute kommen wird. Das ist ein gutes Werk und es wäre schön, wenn viele Leute das mitnehmen würden auf die Idee. Ja,
und wer das Buch liest, der hat Gewinn davon, und wenn er es verschenkt, dann ist das Buch doppelt wert. Denkt schon an den nächsten Geburtstag von Tante Paula.
Gut, das war's. Mit ihr was auch noch bemerkenswert ist, ist, dass die Enkelin von Herrn Holmer, eine der vielen Enkelin von Herrn Holmer hier in die Gemeinde kommt. Ich weiß nicht, weswegen der Applaus jetzt kommt.
Weißt du, die Enkelin? Oder? Anne, wo bist du? Ja.
Ja. Sie geht auch in die Gemeinde und es ist sehr schön, dass Sie und Ihre Frau die Gelegenheit gefunden haben, so zu kommen. Es ist ein langer Weg von Mecklenburg und sehr schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben viele Fragen vorbereitet und die erste Frage, die fängt mit Ihrer Jugend an. Mit Ihrer Jugend, Sie wurden, wenn wir recht informiert sind, 1929 geboren und müssen ganz vor kurzem Geburtstag gehabt haben.
Ja.
80. Geburtstag und uns nochmal herzlichen Glückwunsch etwas bei vielen
Nachträgen. Danke, ja.
Und das 1929, das bedeutet ja eigentlich, dass Sie Ihre Kinderjahre so in der Zeit des aufkeimenden Nationalsozialismus in Deutschland verbracht haben, und als Sie Teenager waren, in einem Alter von 14, 15 Jahren, da tobte der Zweite Weltkrieg. Und nun kamen Sie aus einem frommen Elternhaus, wie wir schon aus der Lektüre Ihres Buches wissen. Können Sie sich an Ereignisse in Ihrer Jugend erinnern, die Sie für den weiteren Lebensweg geprägt haben? Wie haben Sie insbesondere die Hitlerjugend, die damals ja jeder gehen musste, erlebt?
Ja, also ich kann zunächst mal sagen, ich habe Eltern gehabt, die mich gut hineingeführt haben ins Leben. Und ich weiß noch, bei uns zu Hause mussten die Kinder mithelfen bei der Arbeit. Ich war beim Abwaschen, meine Mutter beim meine Mutter hat abgewaschen, ich habe abgetrocknet. Und dann sage ich, da unten, da draußen liegt eine tote Katze. Ja, sagt meine Mutter, alle Tiere sterben. Und die Menschen auch. Da frage ich, und ich auch? Ja, du auch. Und da war ich erschrocken. Und da sagt sie zu mir, du brauchst aber keine Angst zu haben. Wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann kommen wir nach dem Tod in den Himmel. Und da ist es viel schöner. Und du musst vor dem Tod keine Angst haben, wenn du mit Jesus lebst. Und wisst ihr, das hat mein Leben so geprägt. Ich wollte in den Himmel kommen. Und das hat mir einen weiten Horizont gegeben. Nicht bloß für diese irdischen Dinge bis zum Tod hin, sondern in die Ewigkeit hinein. Und es hat mir die letzte schreckliche Angst vor dem Tode genommen. Und das hat natürlich das ganze Leben schon irgendwie freundlicher gemacht und ruhiger gemacht und stiller und zuversichtlicher gemacht. Und das ist bis heute so geblieben. Ich will heute noch gern in den Himmel kommen. Ja, und dann fragten sie nach der Hitlerjugend. Zunächst waren meine Eltern nicht gegen Hitler und ich war auch ganz begeisterter Hitlerjunge, weil dort wurde Sport getrieben, dort wurden Geländespiele gemacht, dort wurden Heimabende gemacht, wo wir Volkslieder gesungen haben, dass da auch Nazi-Lieder gesungen wurden, Soldatenlieder gesungen wurden und wir Uniform trugen. Das hat uns nicht gestört, sondern das haben wir so mitgemacht. Aber eines Tages komme ich, da war ich schon 15 und da sollten wir uns schon zu den Soldaten anmelden. Und da komme ich nach Hause und da sagt meine Mutter zu mir, Junge, geh bloß nicht mal in die SS. Ich sag, SS, das sind die zackigsten Soldaten. Die kämpfen bis zuletzt, die nehmen nicht gefangen, die werden, lassen sich nicht gefangen nehmen, die kämpfen bis zuletzt. So hatte ich es in der Hitlerjugend gelernt. Und dann sagt meine Mutter zu mir, ja, aber sie müssen Juden erschießen und Gefangene erschießen. Und da war ich betroffen. Juden erschießen, bloß weil sie Juden sind. Ich liebte Abraham und Isaak, Jakob, David, Jesus, die Jünger, die Apostel waren alles Juden. Die bloß erschießen, weil sie Juden sind, das kommt für mich nicht in Frage. Und dann sagte meine Mutter eins dazu und sagt, am besten, du meldest dich überhaupt nicht freiwillig zu den Soldaten. Wenn sie dich haben wollen, sollen sie dich holen. Und das tat ich dann auch nicht, aber nachher war ich dann so mit etwa 8 Leuten von 100 Hitlerjungen, war ich nur so einer unter den 8 Leuten, die sich noch nicht gemeldet hatten. Dann kriegten wir Rest den dienstlichen Befehl, uns freiwillig zu melden. Und das hatte ich dann auch nicht. Und dann traten wir mal wieder ein und dann wurde ich gefragt, hast du dich inzwischen gemeldet? Nein. Da haben sie mich da degradiert und blamiert und ich musste mich dann vor den allen nun verpflichten, also freiwillig melden. Und dann soll ich mich wieder in die SOS melden. Und dann habe ich gesagt, tue ich nicht. Dann gab es noch einen langen Kampf und dann schließlich haben sie sich zufrieden gegeben, zum Heer mich zu melden. Aber dann haben sie mich nochmal vorgeladen vor 8 Hitlerjungen, dass ich also Führern, dass sie mich beschimpften, ich war ein Feigling und tu nichts fürs Vaterland und dergleichen. Und ich habe innerlich den Puckel gezogen, habe gesagt, macht was ihr wollt, ich folge meinem Gewissen. Und als ich dann raus war, da war ich richtig froh, dass ich dachte, wenn du deinem Gewissen, da du deinem Gewissen gefolgt bist, bist du frei. Lass sie machen, was sie wollen. Du bist nicht ein Knecht deines Gewissens. Und daraus habe ich dann für mich die Folgerung gezogen, handle nach deinem Gewissen und du bist frei. Und das hat sich nicht nur da bewährt, sondern auch in der Kommunistenzeit. Handle nach deinem Gewissen, du bist innerlich frei und dann kannst du auch äußerlich mutig auftreten.
Ja, wir haben jetzt ja schon gehört, dass also Ihre Mutter Ihnen da auch weise Ratschläge gegeben hat. Junge, geh nicht zur SS. Und auch die Episode mit der Katze. Ja, Sie kommen jetzt ja aus einem, kann man sagen, christlichen Elternhaus oder Sie wurden da zumindest im Glauben geprägt. Inwieweit hat Sie das denn dazu beeinflusst, auch eigene Entscheidungen für den Glauben zu treffen oder ja, wie sieht da so Ihr persönlicher Weg aus zu einem persönlichen Glauben hin?
Ja, meine Eltern haben mich gelehrt, lies die Bibel, immer wenn du die Bibel liest, dann kommt etwas von göttlicher Kraft in dein Leben hinein. Da habe ich tatsächlich von 13 Jahren an jeden Tag die Bibel gelesen. Aber das heißt nicht, dass ich immer fromm war. Ich erinnere mich, wie ich einmal dass es nach dem Krieg so ein bisschen unregelmäßig wieder die Schule neu begann. Und da bin ich lieber auf den Flugplatz gegangen und habe Funkgeräte ausgebaut und mir ein Radiogerät gebaut, statt in die Schule zu gehen. Und eines Tages kommt mein Freund und sagt, du, heute war der Lehrer in der Klasse und hat alle aufgeschrieben, die fehlen. Wer keinen Entschuldigungszettel bringt, der fliegt. Und da war ich in Verlegenheit. Habe ich zunächst meiner Mutter gesagt, du, ich fühlte mich heute Morgen nicht so gut, ich hatte solche Kopfschmerzen, ich bin lieber in die frische Luft gegangen als in die Schule. Schreib mir doch mal einen Zettel, dass ich krank war. Und meine Mutter hat das also mit sehr schlechtem Gewissen dann schließlich gemacht. Ich habe nächsten Tag den Zettel abgegeben. Da sagt der Lehrer, der ist nicht richtig, da ist ja nicht mal ein Datum drauf. Und dann, ich will einen neuen haben. Und da war mir das zu dumm, meine Mutter noch einmal zu bearbeiten, dass sie nun wieder gegen ihr eigenes Gewissen sowas schreibt. Und ich spürte einfach, du, wenn du Christ sein willst, dann musst du gerade gehen und nicht so Lüge und das Wahrheit miteinander verbinden. Es hat mich innerlich, ich lasse die Bibel und nun wollte ich lügen und das hat mich innerlich zerrissen. Und dann bin ich zum Lehrer gegangen, habe gesagt, ich habe geschwänzt und er hat mich dann nicht rausgeschmissen, hat mir das verziehen. Es war sehr, er blieb sehr misstrauisch, hat sogar in mein Zeugnis geschrieben, Uwe kann nur versetzt werden, wenn er regelmäßig in die Schule kommt.
Und damals ja noch andere Zeugnisse.
Hat mein Vater sich sehr gewundert. Und aber ich bin auch da wieder froh nach Hause gegangen von dem Lehrer, habe gesagt, du hast deinem Gewissen gefolgt und das hat mich frei gemacht. Und ich bin heute froh, dass die Lüge mir nicht innerlich gelungen ist. Denn wem die Lüge oft gelingt, der wird ein Lügner. Das klappt denn. Und ich kann heute nur sagen, wer sich für die Wahrheit verpflichtet und sagt, ich will wahr werden, der dient dem König der Wahrheit. Und die Bibel sagt, von dem Teufel ist der Vater der Lüge. Und immer mit Lügen begebe ich mich auf das Terrain des Teufels. Und für mich war das wichtig, du wirst deine Persönlichkeit, wenn du dich der Wahrheit verpflichtet wirst und wahr bist vor Gott und Menschen.
Gab es mal so einen Startschuss, wo Sie sagen würden, ab dem Moment bin ich Christ geworden, ab dem Moment habe ich es richtig ernst?
Ja, wir hatten so eine Evangelisation, nannte man das, wo dann aufgerufen wurde, gib dein Leben Jesus. Ich war fromm und dachte, und bekehrt euch. Und da dachte ich, bekehren, wovon soll ich mich bekehren? Ich war ein relativ frommer Mensch und die Klassenkameraden, wenn die gefragt werden, wo ist ein Frommer, dann hätten die auf mich gezeigt. Also wovon soll ich mich eigentlich bekehren? Ich war kein Alkoholiker, ich war kein Ehebrecher, wovon soll ich mich bekehren? Und dann dachte ich, nee, ich will mir Mühe geben, ich will nur Gutes tun, keine Sünde, nur Gutes tun. Und dann fiel mir ein, das habe ich aber letztes Jahr auch schon gesagt und das ist nichts geworden. Also das muss anders werden. Und dann merkte ich, aber wenn ich vor Gott einmal sehe, vor Gottes Heiligkeit stehe und er mein Leben prüft, dann kann ich nicht sagen, Gott, ich war gut genug, lass mich in den Himmel. Sondern da muss ich sagen, auch in meinem Leben gibt es allerlei Sünden, die ich versteckt habe, die ich verdeckt habe. Aber ich bin nicht so, dass ich zu Gott kommen kann. Ich brauche die vollkommene Gerechtigkeit Christi. Und da merkte ich, da muss ich mal bekennen, dass ich ein Sünder bin und Gott um Vergebung bitten und um Gnade bitten. Und das habe ich getan. Bin in ein Beichtgespräch gegangen, bin zu dem Seelsorger gegangen, habe gesagt, helfen Sie mir, ich will Gott gehören. Helfen Sie mir, ich will meine Sünden loswerden. Helfen Sie mir, ich will ein wirklicher Christ werden. Und dann habe ich meine Schuld Gott gesagt im Gebet. Dann hat er mir die Hände aufgelegt, dir sind deine Sünden vergeben und du bist ein Kind Gottes. Und da bin ich aufgestanden von den Knien und ich muss euch sagen, da wusste ich, jetzt, wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich nicht zu Gott und sage, ich war gut genug, sondern dann sage ich, Christus ist meine Gerechtigkeit. Der hat für mich alles getan und hat mir einen Freibrief gegeben, alle meine Schuld vergeben. Ich vertraue auf Christi Gerechtigkeit und nicht auf meine. Und das bis heute hin, mein Zutrauen, dass ich nicht auf mich verlasse, ich bin gut, sondern er ist gut und hat alles für mich getan. Das hat aber eine Freude in mein Leben gegeben, die bis heute geblieben ist, die meine Familie durchdrungen hat, die meine Arbeit durchdrungen hat, dass ich gerne diese frohe Botschaft, du kannst leben, Gott hat alle deine Sünden in Jesus getragen und du kannst ganz zuversichtlich auf die Ewigkeit zugehen. Das hat mein Leben schön gemacht, aber auch mein Dienst.
Ja, Sie sagen es gerade, ich meine, wenn man sich so als Christ auch outet, war das damals bestimmt dann in der DDR, die ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also für Sie zumindest Realität geworden ist, bestimmt nicht immer einfach. Sie sind ja reich gesegneter Familienvater mit Ihren 10 Kindern. Ich kann mir vorstellen, dass es als Pfarrerskind im Sozialismus nicht immer so einfach war und dass Sie da auch als Familie wahrscheinlich ziemlich Probleme hatten. Wie sind Sie denn da jetzt mit der Familie damit umgegangen, dass da Druck von außen kam, dass die Kinder vielleicht auch in der Schule fertig gemacht worden sind?
Ja, erstes kann ich mal sagen, Familienleben kann schön sein, in welcher Gesellschaft auch immer. Im Sozialismus oder im Kapitalismus. Denn das hängt an der Liebe von Mann und Frau. Und das hängt daran, dass Mann und Frau sich verstehen. Und da hatte ich das Glück oder die gute Führung, dass ich auch eine Frau fand, die mit mir betet und mit der ich mich bis ins Letzte hinein verstand und die auch Gott dienen wollte. Und dadurch wurde unsere Ehe eine wirklich schöne. Und ich habe immer mehr im Leben erkannt, nicht Geld, nicht die äußeren Verhältnisse ist entscheidend für eine gute Ehe, sondern wirklich die Liebe, die von Gott her den anderen glücklich machen will. Und ich sage das oft in unseren, bei Trauungen habe ich oft gesagt, wer glücklich werden will, soll nicht heiraten. Glücklich machen ist das Geheimnis der Ehe. Und das war in unserem Leben so und deshalb war unsere unsere Ehe wirklich schön. Und deshalb haben wir auch die Arbeit von vielen Kindern auf uns nehmen können, weil wir gemeinsam das getragen haben. Also ja, es sind 10 Kinder uns geschenkt und inzwischen haben wir, meine zweite Frau hat auch nochmal 5 Kinder. Das sind also 15 Kinder mit 15 Schwiegerkindern und sie hat 10 Enkelkinder und ich habe 47 Enkelkinder und da... Da müssen wir schon sehen, aber da sage ich nachher noch kurz ein Wort dazu. Jedenfalls, wenn die Liebe einträgt, dann kannst du auch einiges an Strapazen auf dich nehmen und das macht immer noch Freude. Dann ist es tatsächlich so gewesen, dass unsere Kinder dann später nicht auf die Oberschule kamen, weil sie nicht zur Jugendweihe gegangen waren, weil sie nicht in der FDJ waren und weil sie nicht bereit waren zu schießen. Und deshalb kam keins unserer Kinder, obgleich sie gute und beste Zensuren hatten, kam auf die Oberschule. 2 unserer Mädchen haben nur 1. Das heißt, eine von den beiden hat 2, weil sie nicht in der FDJ war. Mhm. Also waren wirklich 1 und sie kam trotzdem nicht auf die Schule. Und ich muss sagen, wir waren aber innerlich frei und froh und gewiss. Und Gott hat dann unsere Kinder auch gut geführt. Die Kirche hatte eine kirchliche Hochschule, dass unsere 3 Ältesten Pastoren wurden. Und die nächsten 4 Mädchen sind Krankenschwestern geworden und sind dabei in dem Beruf glücklich geworden. Und heute, wo deren Kinder groß sind, können sie noch wieder älter geworden arbeiten, kommen wieder gut rein in den Beruf, sind also alle gut geführt. Wir haben keinen Nachteil erlitten, aber erstmal haben wir uns natürlich geärgert, mussten den Ärger dann bei Gott abgeben.
Also war das schon...
Ja, und ich habe natürlich gemerkt, du musst als Vater und Mutter, du musst zu den Kindern stehen, dass die Kinder nicht allein lassen. Dann, das wussten auch die Schule, der Vater steht hinten. Wenn die Kinder was tun, dann werden die Eltern also auf der Matte stehen. Und Eltern und Kinder müssen da zusammenstehen. Aber eins kann ich noch sagen, Erziehung muss fröhlich sein. Also unsere Kinder haben einmal gesagt, Mensch, euer Vater ist aber streng. Da hat einer der Jungs gesagt, ja, streng ist er, aber sonst ist er so. Und dieses, wenn du mit den Kindern fröhlich bist, dann kannst du ihnen auch mal was zumuten. Und wenn du die Kinder lehrst, das sage ich jetzt zu jungen Leuten, wenn ihr eure Kinder mal, wenn Gott euch Kinder schenkt und ihr dann Kinder habt, sorgt dafür, dass sie früh gehorchen lernen. Nicht kadavergehorsam, aber früh gehorchen lernen. Denn wenn sie gehorchen lernen, dann nehmen sie auch das ab, was du ihnen Gutes sagst. Wenn sie nie gehorchen, dann kannst du ihnen das besser erzählen, sie tun es ja doch nicht. Und dann lernen sie später, das selbst zu übernehmen. Erst müssen sie ganz strikt gehorchen und nachher lernen sie selbst verantwortlich dann zu hören, was auf das, was gut ist. Jedenfalls, erzieht eure Kinder fröhlich.
Jetzt waren Sie einige Jahre lang Pastor. Eine klassische Funktion, der Pastor war ja früher in Deutschland und in der ganzen Welt eine wichtige Figur im Gemeinwesen, so neben anderen Amtspersonen wie dem Bürgermeister, dem Arzt oder dem Dorfrichter. Und jetzt war aber die SED antireligiös eingestellt. Kann man sich dann so ein bisschen so wie Don Camillo Pepone vor?
Ja, so war es schon. Und mein Bürgermeister hat mir gleich was ich natürlich nicht wusste, was ich erst nach der Wende hörte, hat mir gleich in meine Akte geschrieben, Holmer ist ein Staatsfeind. Also der war gegen mich, das merkte ich natürlich auch. Und die Partei hatte den Funktionären die Devise gegeben, die Kirche darf arbeiten. Das ist im Potsdamer Abkommen ihnen zugesagt. Aber sie soll nicht raus zu den Leuten. Sie soll innerhalb ihrer Kirche, soll sie die religiösen Gefühle der Leute pflegen, nicht raus. Wir sind natürlich, hatten das Ziel, raus zu den Leuten. Ich war selbst durch eine öffentliche Verkündigung zum Glauben gekommen und fröhlich geworden. Und ich wusste, ich muss die Botschaft zu den Menschen bringen. Da haben wir also missionarisch gearbeitet. Ich habe gleich mir einen Schaukasten aus Eichen geschnitzen lassen und richtig schön jede Woche bestickt. Und wir haben ihn gestellt an die Bushaltestelle, weil gerade ein Gemeindeglied dort ihren Gartenzaun hatte. Und da haben alle Leute des Dorfes, die am Bus warteten, erstmal gelesen, was die Kirche zu sagen hat. Das war schön. Dann haben wir Bibelwochen gehalten in allen Dörfern. Und wenn ich Bibelwoche hielt, eine ganze Woche, Montag bis Sonntag, dann haben wir vorher die Leute eingeladen, Haus bei Haus, auch bei den Kommunisten, auch bei den Sozialisten. Und dann habe ich immer auch ein kleines Schriftchen mitgegeben, irgendeines christliches Schriftchen, das sie erinnern sollte, was Kirche will. Und dann habe ich einmal nichts mehr gewusst, was ich denen geben kann. Es gab in der DDR wenig gutes christliches Schriftmaterial. Habe ich selbst etwas geschrieben. Und diese kleine Schrift, die ich geschrieben habe, die ist bis heute hin in Aktion. Und heute heißt sie Gott ist da. Früher hieß sie Gott ist nicht fern. Und also Gott ist da. Und ich kann euch sagen, am Ausgang liegen nachher solche diese Hefte. Nehmt euch mal eins mit. Oder wenn ihr einen Freund habt, zwei oder drei oder vier von diesen kleinen Heften. Die erzählen von den Wundern Gottes in der Welt. Und viele junge Leute denken, Gott ist weit weg und Gott ist ein Märchen und Gott ist eine Illusion und ganz was Ungewisses. Wer dieses Heft gelesen hat, der weiß, es kann nicht von alleine geworden sein. Die Wunder in der Schöpfung, die Entfernung der Sonne von der Erde, die haargenau stimmt. Wenn wir weiter weg wären von der Sonne, wären wir alle vor Kälte kaputt. Wenn wir weiter dichter ran wären, wären wir alle vor Hitze kaputt. Viele dieser Wunder gibt es in der Welt. Und wer ein bisschen denken kann, der kann nicht mehr glauben, dass es alles von alleine geworden ist. Nehmt mal so ein kleines Schiff hier mit und dann habt ihr ein gutes was für Leute, die noch weit weg sind, ihnen was zu geben. Also dann, das war also missionarische Arbeit. Wir haben uns unter den Laternenpfahl gestellt im Dorf und Posaune geblasen. Wir haben nie gefragt, ist das auch erlaubt? Werden wir da gefragt, ob es erlaubt ist, dann werden wir es verboten. Wir mussten einfach rein in das Volk. Man hat uns dann mit Konfirmanden eine Konfirmandenfreizeit verboten und wir haben sie dennoch irgendwie mit einem Trick durchgeführt. Ich kam in Gefahr, dass sie mich ins Gefängnis bringen wollten, als ich mich für die Bauern einsetzte bei der Kollektivierung der Landwirtschaft, als die Bauern ihre Eigenbetrieb verloren und es eingeben mussten in die Kolchose, in die Genossenschaftswirtschaft. Da habe ich viele Tränen gesehen, habe mich beschwert bei den Genossen und dann wurde ich also bedroht, mit ihnen müsste ich mal die Justizbehörden beschäftigen. Wir haben also zusammengestanden und haben die Not der Menschen mitgetragen, aber haben ihnen auch das Evangelium gesagt und das hat uns irgendwie zusammengeschmiedet. Es sind auch Menschen dort zum Glauben gekommen, mitten im Sozialismus. Und manchmal habe ich gedacht, ist eigentlich sehr schön, ich darf hier ein kleiner Partisan mitten im Feindesland, mitten im atheistischen Staat die Botschaft von Gott verkündigen. Das hat auch irgendwie trotz der Schwierigkeiten, auf Freude gemacht.
Gab es in der DDR eigentlich auch positive Dinge, die wir heute verloren haben, an die Sie sich gerne zurückerinnern?
Ja, also, naja, nicht vieles. Das eine war, wer Christ sein wollte, musste das bekennen und musste wirklich aus unter Schwierigkeiten das sagen. Das gab es eigentlich nicht mehr, dass man so ganz gewöhnlich Christ war, so selbstverständlich, sondern wer wirklich Christ sein wollte, der musste sich auch dazu stellen und das zwang manchen Menschen, sich jetzt zu entscheiden. Was will ich nur eigentlich? Will ich Christ sein oder will ich zu den anderen gehen? Und das hat auch einige Klarheit geschaffen.
Ja, schönen Dank. Jetzt blutet mir ein wenig das Herz. Wir hätten noch einige Fragen halt, aber das ist ja ein weiteres Argument eigentlich, dass ihr euch das Buch noch erkauft. Da steht nämlich noch ganz viel drin. Herr Vollmer war ja lange Jahre, nachdem er Pastor war, auch noch Leiter einer Bibelschule in der DDR. Hatte dort eine tragende Funktion eigentlich halt. Aber wir wollen ja noch auf die Honecker-Geschichte zu sprechen kommen und wir wollen jetzt das nochmal im Videoclip anschauen. Der Videoclip zeigt die Vorgeschichte. Viele von euch werden ja weder Honecker jemals mal in Persien live gesehen haben, noch die Geschichte der DDR kennen. Deswegen bekommen wir jetzt eine sechsminütige Einführung aus der damaligen Zeit, was passiert ist, als Herr Honecker runtergestürzt ist vom Staatsratsvorsitzenden, wie sie glaube ich damals halt,
ja.
Als Gast bei einem Pastor in der DDR. Schaut es uns mal gemeinsam an. Ja, die Eheleute Honecker hatten während eines laufenden Strafverfahrens gegeneinander kaum nach Verlust ihrer Wohnung, waren ja praktisch obdachlos um Kirchenasyl gebeten. Man könnte jetzt sagen, ausgerechnet bei der Kirche. Und nach einigen Hin und Her standen dann Erich und Margaret Honecker ja eines Tages bei ihnen einfach vor der Tür. Und da habe ich mich gefragt, wie gestaltete sich eigentlich dieses erste Zusammentreffen? Was ging ihnen da durch den Kopf? Und wie traten dann die Eheleute Honecker eigentlich ihnen gegenüber auf? Arrogant, verängstigt oder neutral?
Also ihr jungen Leute könnt euch kaum noch vorstellen, was das für ein Sturz war. Erich Honecker war der mächtigste Mann in der DDR und was er sagte, er war Generalsekretär der Partei und Staatsratsvorsitzender. Und am 7. Oktober 89 hat er noch gesagt, die Mauer steht noch 100 Jahre. Und da konnte ich nur still beten, Herr hilf, dass er nicht recht hat. Und dass sie dann ein paar Wochen später gefallen ist, das ist für uns immer noch ein Wunder. Und dieser Mann, der nun so und dem jubelten hundert oder zigtausende, hunderttausende zu, als am 7. Oktober die Festfeiern waren. Und dann war er mit einmal so ein ganz elender, schwacher Mann. Allerdings, dass er schwach war, scheint auch von Gott gemacht zu sein, denn die Krankheit hat ihn einfach ein Stück gelähmt, sodass er nicht mehr sehr hart reagieren konnte. Jedenfalls kam er dann als wirklich schwacher Mann, geschlagener Mann bei uns an. Und wir hatten länger überlegt in unserer Direktion, ob das die leitenden Mitarbeiter, ob wir das machen sollen oder nicht. Und dann hieß es zuerst, wir sind ein Ort von schwachen Menschen. Bei uns waren geistig Behinderte, Epilepsiekranke und alte und pflegebedürftige Menschen untergebracht. Wenn Honecker kommt, das gibt Unruhe und das können unsere schwachen Leute, sensiblen Leute nicht vertragen. Also sagen wir nein. Aber dann meldete sich auch bald die andere Stimme. Wir beten jeden Sonntag in unserer vollbesetzten Anstaltskirche, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir merkten, dann können wir das eigentlich nicht mehr beten. Sondern Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch mein himmlischer Vater auch nicht vergeben. Also für Jesus ist Vergebung unabdingbar. Und da merken wir, wir verraten unseren Glauben, wenn wir sagen, Honecker nicht. Ähnlich war es bei unserer, die ganze Lobetal-Anstalt ist ursprünglich mal gebaut worden für Berliner Obdachlose, wo Pastor von Bodelschwingh eine Christusfigur hingestellt hat, die die Arme ausbreitet und sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann hatte er noch seinen Diakon gesagt, dass ihr mir keinen abweist. Und nun war Honecker auch ein Berliner Obdachloser. Und wir merken auch, dass der Auftrag unseres Werkes ist, verraten, wenn wir da Nein sagen. Und das war also der Grund, dass wir dann sagten, nein, wir wollen das tragen, auch was an Mühen auf uns kommt. Und so kam er dann zu uns. Wir haben lange 3 Stunden miteinander gesprochen. Dann kam sie zu uns. Dann, das habe ich schon erzählt, dann, ja, das Beten. Die Bild-Zeitung hatte übrigens drüber geschrieben, über dieses Honecker, hat sie drüber geschrieben, Honey lernt beten. Und nun, da ist ein Passwort. Das Ganze wäre überhaupt nicht dramatisch gewesen, wenn er zu Modrow, das war ein hoher SED-Funktionär in Dresden, wenn er bei dem untergekommen wäre. Aber dass dieser Mann, der vorher erklärt hat, der Sozialismus ist ewig, weil er wahr ist, und Kirche wird vorbei sein, dass der Mann gerade zu einem Pastor kommt. Wir haben noch als Studenten studieren müssen, auch die Theologen, Marxismus, Leninismus. Und da hat uns der Dozent gesagt, und wenn dann der Sozialismus entfaltet ist und das wird einen wunderbaren wirtschaftlichen Boom geben, dann und wenn er entfaltet ist, dann wird das umschlagen in den Kommunismus, die letzte Stufe der sozialistischen Entwicklung. Und dann bauen wir uns den Himmel auf Erden. Und dann hat er eine kleine Pause gemacht und gesagt, und dann stirbt die Kirche von ganz allein. Und wir Theologiestudenten, die wir unter vielen anderen Studenten saßen und diese Vorlesung hören mussten, ich konnte nur ganz still meine Hände falten unter dem Tisch und sagen, Herr, du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Ich bleib dabei. Du hast durch Jahrhunderte immer wieder zugelassen, dass deine Gemeinde verfolgt wurde und hast sie immer wieder durchgebracht. Du wirst es auch jetzt tun. Und dass nun tatsächlich der Oberste von denen, die uns den Tod angekündigt haben, dass der nun gerade beim Pastor ankommt und sagt, könnt ihr mir wohl helfen? Das war schon sensationell. Der Professor, der ihn operiert hatte, Honeck ist am 11. Januar noch operiert worden und am 30. war dann bei uns, also als wirklich schwacher Mann, der sagte mir, gehen Sie bitte mit ihm an die frische Luft, dass er wenigstens etwas frische Luft hat, sorgen Sie dafür, dass er nicht zu viel Aufregung hat. Und dann bin ich mit ihm tatsächlich jeden Tag einmal ums Haus gegangen, wenn die Journalisten ihn bedrängten oder wenn die nicht da waren, dann sind wir um den See gegangen und da haben wir dann schon mal miteinander erzählt. Er hat nicht viel auf politische Dinge, gar nicht. Ich habe mal gesagt, Gorbatschow ist ein prächtiger Mann, da war er richtig wütend. Dann habe ich gesagt, Herr Honecker, der Sozialist, auch auf Glaubensdinge ist er nicht recht eingegangen, sondern persönliche Dinge hat er erzählt, aber Glaubensdinge nicht viel. Da war er wohl doch noch ein Stück ab, aber dann habe ich ihn auch mal provoziert. Habe ich gesagt, Herr Honecker, die Wiedervereinigung Deutschlands ist kein Zufall. Wieso, sagt er. Ich sage, naja, Deutschland ist 1949 in 2 Staaten geteilt worden. Und 89 wiedervereinigt, das sind genau 40 Jahre. Und 40 Jahre sind in Gottes Heilsgeschichte eine feste Periode der Demütigung, der Läuterung und der Besinnung. Und Gott hat offenbar uns das zugemutet, nach all den Verbrechen im Dritten Reich, diese Teilung unseres Landes. Und jetzt sind wir wieder eins. Dann sagte er, na, wenn Sie das so sehen, ich hatte ihm natürlich sagen wollen, da steht ein Höherer hinter. Und nicht bloß ihr mit Gorbatschow und ihr Obersten, sondern da steht noch einer, der die Geschichte lenkt. Ob er das begriffen hat, ich bin ziemlich sicher, dass er die Dinge, die wir miteinander besprochen haben, noch länger durchdacht hat, als er dann krank wurde und wirklich todeskrank wurde, dass er darüber noch nachgedacht hat.
Ja, Herr Holmer, und wie bedingungslos war denn jetzt dieses Asyl? Also hätte es vielleicht irgendeine Schmerzgrenze gegeben, wo Sie gesagt hätten, ab jetzt ist es nicht mehr tragbar, dass wir Honeckers hier bei uns haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass da Anfeindungen kamen von verschiedenen Richtungen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, wir haben an 3000 Briefzuschriften gekriegt. Zunächst kamen die Beschimpfenden. Die sagten, das können wir überhaupt nicht verstehen. Der Mann, der uns als Kirche verfolgt hat, kam auch Christen, sagt, das können wir nicht verstehen. Und jetzt nimmt die Kirche ihn auf. Andere haben auch sonst irgendwie geschimpft. Also es kamen Leute ganz empört. Jeder, der was gegen den Staat gehabt hatte, kamen viele an und haben geschimpft. Wir haben dann erklärt, warum wir als Christen meinen, es ist Auftrag der, wir können keine neue, gute Epoche in unserem Lande erreichen mit Hass und Gewalt und so. Wenn wir wirklich in eine gute Zukunft gehen müssen, dann müssen wir mit Versöhnung und Vergebung einander begegnen, auch den Genossen gegenüber. Es sei denn, dass einer richtig kriminell böse war, aber dass die politischen Dinge wirklich wir einander da verzeihen können. Und das haben wir Leuten deutlich gemacht. Die kamen erst mit Wut im Bauch an, auch Demonstranten, und unsere Mitarbeiter haben sich unter sie gesellt, haben miteinander gesprochen, mit den Einzelnen so gesprochen. Und mancher, der mit Wut im Bauch ankam, ist nachher mit einem gewissen Verständnis wieder weggegangen. Und nachher kamen auch die Briefe, die uns ermutigten. Es war also ein Wirbel und waren unruhige Wochen, aber wir haben es auf uns genommen, weil wir dachten, es ist vielleicht auch ein Zeichen in unserem Volk, Versöhnung ist richtig und Vergebung ist richtig und nicht Hass und Gewalt und Kampf gegeneinander, dass wir nicht die genauso behandeln, wie die uns behandelt haben.
Wie Sie gesagt haben, große Hochachtung, dass Sie wahrscheinlich nicht wieder vollbracht haben, weil ja auch viele Leute aus der Kirche.
Ja, ich bin manchmal gefragt worden, wie konnten Sie dem so einfach vergeben? Und nun hatte ich ja vorher die Sache mit unseren Jungs gehabt und da musste ich wirklich das schon lange abgeben. Die haben ganz gemein an uns gehandelt. Ich wollte bis an die UNO gehen und da hat der Bischof mir geschrieben, tun Sie es nicht, Sie leiten eine Bibelschule und das könnte der Staat als Vorwand nehmen, die Bibelschule zu schließen, weil Sie so ein feindlicher Mensch sind. Und dann habe ich das also nicht getan, an die UNO zu gehen. Alle anderen Stellen in der DDR habe ich abgeklappert, da war nichts zu machen. Und dann habe ich das abgegeben an Gott. Herr, wir wussten, als meine Eltern rübergingen und wir hier blieben, dass uns das begegnen kann. Nun ist es uns begegnet. Nun wollen wir es auch tragen, um deines Namens willen. Und damit war ich dann auch darüber ruhig. Und dann wurde ich gefragt, wie können Sie so leicht vergeben? Dann habe ich gesagt, wer selber aus Gottes Vergebung lebt, jeden Tag neu, denn ich bin nie, irgendwo mache ich immer wieder Fehler und werde schuldig. Und dass ich Gott um Vergebung bitten kann. Wer selber aus Gottes Vergebung lebt, der kann auch vergeben. Und das hat mir, denke ich, tatsächlich geholfen, vergeben zu können. Und wenn ich vielleicht noch eins kurz erzählen darf, dann ich bin oft gefragt worden im Fernsehen, musst du Interview machen, so wie wir das jetzt machen, dann auch da. Und da waren so ungefähr in einem Atelier waren mal so 25, 30 Leute live dabei. Und da kommt nachher einer auf mich zu, ganz wütend. Und ich merkte an seiner Bitterkeit im Gesicht, dass er wirklich voller Power war. Und sagt, Sie haben kein Recht, dem Honecker zu vergeben. Sie haben ja nichts durchgemacht. Aber ich sagte, ich war 5 Jahre in Bautzen. Eigentlich hatten Sie mich zum Tode verurteilt. Dann bin ich zu 15 Jahren begnadigt. Und 5 Jahre habe ich in Bautzen gesessen. Was ich da durchgemacht habe, können Sie sich nicht vorstellen. Sie haben kein Recht, dem Mann zu vergeben. Dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, ich habe Honecker auch nicht vergeben, was er Ihnen angetan hat. Ich habe Honecker nur vergeben, was er mir angetan hat. Und was er Ihnen angetan hat, das will Sie ihm selber vergeben. Und wenn Sie ihm nicht vergeben, dann frisst die Bitterkeit Ihres eigenen Herzens Sie auf. Da war der Mann einen Augenblick still und dann hat er gesagt, Sie haben recht, ich muss vergeben und ich will vergeben. Ich sah den Mann an, wenn der das noch 3-4 Monate weiter solche Bitterkeit im Herzen hat, das macht ihn kaputt. Aber Honecker hat nichts davon, aber er selber, wenn er nicht vergibt. Und ich merke, dass deshalb so wichtig ist, was Jesus uns sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch mein himmlischer Vater auch nicht vergeben. Es sind ja ganze Familien auseinandergeplatzt, weil sie sich wegen irgendeiner Erbschaftsgeschichte gestritten haben und nicht vergeben haben. Wegen einer Brosche, wegen einer Kommode haben sich gestritten über Jahrzehnte. Und dass Jesus sagt, ihr könnt nur ein gutes Verhältnis haben zu Gott und zueinander, wenn ihr bereit seid, euch zu vergeben. War mir eigentlich das tiefste Erleben aus dieser Zeit, wie Menschen viel Schweres erlebt haben, aber sie kommen nicht zurecht, ohne dass sie dann auch sagen, nun, ich muss das abgeben. Und da hat man eine große Hilfe, wenn man weiß, ich kann es bei Gott abgeben, dann kann man es auch loswerden.
Letzte Frage zu dem Thema. Auf diesen 10 Wochen sind ja eigentlich gar nicht so eine lange Zeit. 80 Jahre, ein langes, reifes Leben mit 10 Kindern und 10 Wochen sind ja eigentlich noch eine relativ große Zeit. Trotzdem ist er damals zwischen ihrer Familie, ihrer Frau, ihren Kindern damals, also ihr und Honecker, dann ein bisschen Beziehung gewachsen, vielleicht sogar etwas wie Freundschaft, so andeutungsweise.
Ja, es ist nicht richtig eine Freundschaft geworden, aber eine Beziehung ist schon entstanden. Also als er kam von uns nach Belitz ins sowjetische Lazarett, von dort kam er nach Moskau, von dort wurde er dann nach anderthalb Jahren ausgeliefert an Deutschland, dort soll er wieder einen Prozess kriegen, kam in Berlin Moabit ins Gefängnis, da meine Frau und ich ihn noch besucht. Dann erzählt er von seiner Krankheit und dann sagt er, und dann kommt ja wohl auch bald die Zeit, wo ich diese Erde verlassen muss. Habe ich ihn später geschrieben, Herr Honecker. Das war keine atheistische Formulierung, wo ich diese Erde verlassen muss. Und ich möchte Ihnen auch bezeugen, dass es danach weitergeht. Und es kann im Frieden mit Gott weitergehen. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Honecker, der Sozialismus hat einen Fehler gemacht. Wieso, sagt er. Ich sage, der Sozialismus hat gemeint, der Mensch ist gut. Und wenn wir nur noch die Verhältnisse ändern und gut machen, dann wird alles gut. Und es ist nicht gut geworden, weil nämlich der Mensch ein Egoist ist. Und die Bibel sagt, der Mensch ist ein Sünder. Und deshalb hat Jesus die Herzen verändern wollen. Und wo die Herzen verändert werden, zum Glauben, Liebe, Hoffnung, da wird es gut. Zwischen Gott und uns auch zwischen den Menschen. Hat er gesagt, naja, wenn Sie das so sehen, ich sage, ja, so sehe ich das. Und Sie haben mich mal gefragt, was ich eigentlich als Pastor so mache. Das möchte ich Ihnen sagen, das möchte ich gern, dass unter der Verkündigung der Botschaft von Gott Menschenherzen verändert werden. Dabei ist mir mein eigener Auftrag noch wieder deutlich geworden. Ich will nicht bloß predigen und meine Predigt absolviert haben, sondern ich möchte, dass unter der Verkündigung Menschen zum Guten verändert werden, Herzen verändert werden. Denn wenn Herzen zur Liebe verändert werden, dann kann man Hoffnung haben für die Ehe und für die Familie. Wenn das nicht passiert, dann, wenn die Herzen nicht in Ordnung sind, dann kannst du äußerlich geben, was du willst, da kommt nichts in Ordnung. Und dabei ist mir auch mein eigener Dienst wieder froh geworden und auch hier, wenn ihr predigt, es soll die Herzen verändert werden zum Guten, zur Liebe, zur Hoffnung, zum Glauben, dann kommt ein Leben in Ordnung.
Vielen Dank für das Interview. Man spürt Ihre Freude auch richtig ab. Ich habe ihn gestern schon mal erlebt, denn das ist die Gemeinschaft in Würzburg. Ich bin bei meiner inneren Ausstrahlung, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu reden. Und wir haben jetzt gesagt, wo wir den Hörmer schon mal hier haben, wollen wir ihn nicht nur interviewen, sondern wir wollen ihm eigentlich Gelegenheit geben, jetzt nochmal 10, 15 Minuten eigentlich vor jungen Leuten mal zu sprechen. Was möchte ein jungen Leuten heutzutage mitgeben? Was ist ihm wichtig? Was ist für ihn zentral?
Stört das ja. Ich sehe euch nicht, aber ihr hört mich. Also, als erstes möchte ich mal sagen, mit meinen 47 Enkelkindern oder mit der Frau zusammen, meiner zweiten Frau zusammen, 57 Enkelkindern, habe ich gedacht, wie kannst du das, wenn du das so predigst? Ich habe mal gepredigt, bekehrt euch, gebt euer Leben Jesus. Erst wenn es bei Jesus angebunden ist, dann ist euer Leben wirklich, hat es ein Ziel und hat auch ewige Perspektive. Wie kannst du das deinen Enkelkindern nun sagen? Kann doch nicht rumgehen und jedes einzelne Enkelkind anpredigen. Und seitdem machen wir nun seit etwa 9 Jahren oder 10, machen wir jedes Jahr eine Enkelkinderfreizeit. Und das ist nun wirklich schön, da kommen sie, wir wohnen in der Mecklenburgischen Seenplatte, 80 Meter von dem Krakower See entfernt, dazwischen liegt eine Wiese, da zelten dann unsere Enkelkinder und die ganz Schwachen, die ganz Kleinen mit ihren Müttern wohnen dann in unserer Wohnung. Und die ganz Großen sind schon weg, wie Anne, die war jetzt in England und fährt noch wieder hin, eine in Amerika, eine in Philippinen und in Jerusalem hat jetzt eine studiert, aber die sind schon weg. Aber das Mittelfeld, so etwa 25, die treffen sich da und bringen noch ein paar Freundinnen mit, dann sind wir 30. Und dann ist das wirklich eine ganz wunderschöne Sache, morgens eine ordentliche Arbeit, Bibelarbeit von Gott her, dass gesagt wird, was Gott uns von uns will. Und dann mit Gruppen vertiefen wir das. Nach das habe ich gedacht, muss ich tüchtig mit ihnen spielen, brauche ich gar nicht, die spielen untereinander viel besser als mit mir. Ich muss bloß aufpassen, dass sie sich nicht im See ertrinken oder so, die baden ja und toben dann dort. Und abends sitzen wir dann ums Lagerfeuer oder am See und sehen, wie die Sonne untergeht. Also es ist schön. Und zwar, wenn ich die Enkelkinder zu mir einlade, dann bestimme ich mit ihnen zusammen das Programm. Wenn ich bei meinen Kindern bin, dann bestimmen die das Programm. Aber lad sie ein und geht zu euren Großeltern, fragt sie, was sie erlebt haben mit Gott. Das ist etwas wirklich Wunderschönes für unsere Kinder und Enkelkinder, sind das Erlebnisse, die ein Leben lang bleiben. Alte mit den Jungen, kümmert euch miteinander, das macht das Leben reich und bunt und schön. Und dann das Zweite. Vor mir steht so ein Bibelwort, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Glaubt nicht, dass das stimmt, der Mensch ist ein höheres Tier. Der Mensch ist von Gott geschaffen und deshalb hat er auch eine Seele, deshalb hat er, ja, der Faktor Gott und Ewigkeit ist in unseren Herzen drin. und wir haben ein Gewissen. Wir können beten. Wir spüren, dass unser Leben mehr wert ist. Und in einem Flugzeug, das in Turbulenzen gerät, gibt's keine Atheisten mehr. Die beten alle. Weil wir alle innerlich irgendwie spüren, nee, wir sind nicht Zufallsprodukt, wir sind kein Tier. Und das Schlimme ist, wenn den Leuten eingeredet wird, du bist bloß ein Tier, ein höherer Affe. Und wenn ihnen das von Kindergarten an bis zum Studium hin eingeredet wird, dann glauben sie schließlich, ich bin ein Tier. Und dann leben sie wie ein Tier. Und dass viele so leben, das macht das Leben so schwer in Deutschland und in der Welt und die ganzen Verbrechen und so. Nein, ihr sollt das wissen. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Du bist hier von Gott auf deinen Platz gestellt, dass du in Verantwortung vor ihm diese Erde schön machst, deinen Lebensbereich. Und wenn andere das nicht wollen, dann tu du das. Und lebe so, dass wie Gott das will, dann wird dein Eheleben schön, dein Familienleben schön und dein Arbeitsleben schön, dein Leben überhaupt gut. Und du hast eine Perspektive für die Ewigkeit. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Das heißt auch, ich bin einmal Gesprächspartner bei Gott und bin berufen, bei ihm zu sein. Und vor einigen Tagen kam ein Mann zu mir, ein älterer, der war wohl noch ein, zwei Jahre älter als ich, ein richtig gestandener, früherer Soldat, ganz akkurater und kräftiger Mann. Und der sagt, in Ihrem Buch hat mich ganz besonders angesprochen, was Sie von dem Sterben Ihrer Frau erzählt haben. Und dann hat er erzählt, ich habe das gleich erlebt. Und ich hatte da geschrieben, dass meine Frau ganz im Frieden heimgegangen ist. Mit 19 Jahren hat sie sich bekehrt und sich entschieden, ich will mit Jesus leben. Herr Jesus, hier hast du mich. Übrigens kommt man zu einem Leben mit Christus nur dadurch, dass man zu ihm betet. Und er ruft uns in seinem Wort und wir rufen zu ihm, Herr, hier hast du mich, ich will leben mit dir. Und so hatte sie sich bekehrt mit 19 Jahren. Und dann haben wir fröhlich und dankbar miteinander gelebt. Und als sie dann mit 63 Jahren, nach zwei Operationen, war sie gelähmt. Und mit 63 Jahren ist sie dann heimgegangen. Da haben wir alle um ihr Bett gesessen. Und alle spürten, jetzt geht sie heim zu ihrem Gott. Sie wusste das. Und die Kinder wussten, dass sie um ihr Bett waren. Und es war eine wirklich heilige, ja, ich möchte auch sagen, schöne, heilige Atmosphäre. Sie ist im Frieden heimgegangen. Und da erzählte mir dieser Mann das und sagt, bei meiner Frau war es auch so. Die Zeit der Krankheit, das war alles so schwer. Wir haben ein schönes Leben miteinander gehabt. Aber dann hat meine Frau zu mir gesagt, Vater, du weißt doch, wo ich hingehe. Und er sagte, das war mein Trost. Jetzt weint er zwar. Er weinte fast hemmungslos, weil er seine Frau verloren hat. Und das ist mir nochmal wieder tief ins Herz gegangen, gerade weil ich noch einmal heiraten durfte und mit meiner zweiten Frau nun schon wieder 14 Jahre verheiratet bin und ein wirklich glückliches Leben habe. Jeden Tag danken wir Gott für unser gemeinsames Leben. Nun stand der Mann da vor mir und weinte. Und dann habe ich versucht, ihn zu trösten, dass er selbst das weiß, meine Frau ist heimgegangen und ich werde auch einmal ihr folgen und auch einmal nachgehen. Und da habe ich gedacht, und wenn du ein ganz schönes Leben hast und wirst wie dieser Mann 80 und mehr alt und hast wirklich ein schönes Leben, einmal kommt die Stunde, wo du getrennt wirst. Einmal kommt auch diese Stunde für diesen Mann, wo der Mann weinte. Aber ich habe gedacht, welch ein Trost, wenn man dann weiß, ich brauche den Tod nicht zu fürchten. Vater, du weißt ja, wo ich hingehe. Und ich habe ihm nur gesagt, wissen Sie das, nehmen Sie es ganz tief für sich persönlich ins Herz hinein. Sie dürfen auch wissen, wo Sie hingehen. Und das ist dann der letzte Trost. Und deshalb ist das das schönste Leben, wenn du weißt, das Ende ist gut, das Ende ist Herrlichkeit. Das geht durch den Tod hindurch, aber dann geht es in Gottes Herrlichkeit hinein. Diese Erde wird nie ein Paradies. Versuch gar nicht erst, diese Erde zum Paradies zu machen. Hier ist noch Sünde, hier ist noch manches Böse in dieser Welt. Und deshalb wird diese Erde nie ein Paradies. Dazu müssen wir reine Herzen haben und die Menschen um uns herum auch. Aber Gott hat für uns eine ewige Herrlichkeit bereitet und für die musst du dich entscheiden. Und wenn du dich so entscheidest, dann brauchst du keine Angst zu haben. Und dann wird schon der ganze Lebensweg ein schöner Lebensweg. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und lass dir keine andere Perspektive geben. Die Frau ist für den Mann bestimmt oder der Mann ist für die Frau bestimmt. Und wenn du eine glückliche Ehe haben willst, dann geh diesen Weg, den Gott gegeben hat. Und Gott hat Sexualität gewollt. Glaub nicht, dass was uns gesagt wird, die Bibel ist sexualfeindlich. Nein, sie will nur eine gesunde, biblische Sexualität. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Und wenn du diesen göttlichen Weg gehst, dann wirst du gesegnet. Gott sei mit euch. Und ihr Lieben, das war das die größte Entscheidung in meinem Leben, dass ich sagte, Herr, hier hast du mich, ich will dir dienen. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr sagt, bei Gott binde ich mich an. Der macht mein Leben. Der redet nicht nur über mein Leben, macht das Leben, redet groß über mein Leben, er macht auch mein Leben groß. Und ich kann euch nur empfehlen, sagt auch dieses Gebet, Herr, ich will mit dir leben. Vergib mir alle meine Sünden. Ich will leben nach deinen Maßstäben. Ich will leben in Gehorsam gegen dich. Du sollst befehlen, ich will dir gehorchen. Und ich kann euch nur sagen, das ist ein Leben, nicht immer ganz leicht, aber Abenteuer Gottes warten auf dich und vor dir steht die helle Zukunft. Das ist keine Illusion. Das habe ich immer wieder erlebt. Das ist keine Idee, sondern das ist Wirklichkeit und macht unser Leben froh.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.